Es wird ja in den nächsten Vorträgen sich noch ergeben. Zweiter Vortrag Zürich, 25. Oktober 1919. Das Wirtschaften auf assoziativer Grundlage, die Umwandlung des Marktes, Preisgestaltung, Geld- und Steuerwesen. Kredit aus den Anschauungen, die erwachsen sind gegenüber den Tatsachen der sozialen Entwicklung der neueren Zeit, wie ich sie gestern versuchte auseinanderzusetzen, ist entstanden, was Sie verzeichnet finden in meinem Buche Die Kernpunkte der sozialen Frage, ist entstanden die Idee von der Dreigliederung der sozialen Organisation. Diese Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus will eine durchaus praktische Lebensidee und nicht irgendetwas Utopistisches in sich enthalten. Daher war die Voraussetzung für die Abfassung meines Buches die, dass es hingenommen werde mit einem gewissen Instinkt für die wirklichen Tatsachen, dass es nicht beurteilt werde aus vorgefassten Theorien, vorgefassten Parteimeinungen heraus. Allerdings, wenn das richtig ist, und es ist zweifellos richtig, was ich gestern anführte, minus, dass allmählich die sozialen Tatsachen in den Lebensverhältnissen der Menschen so kompliziert geworden sind, dass sie sich außerordentlich schwer nur übersehen lassen, wird eine besondere Methode notwendig sein bei der Besprechung dessen, was heute zum Wollen führen soll. Es ist ja gegenüber dieser Kompliziertheit der Tatsachen nur zu selbstverständlich, dass der Mensch zunächst für dasjenige ein gewisses Verständnis hat, namentlich an wirtschaftlichen Erscheinungen, was in seinen Lebenskreisen liegt. Allein alles, was in ihnen liegt, ist abhängig von der ganzen übrigen Wirtschaft, und heute nicht nur von der Wirtschaft eines Landes, sondern von der ganzen Weltwirtschaft. Da wird der Einzelne gar oft in die selbstverständliche und begreifliche Lage kommen, die Notwendigkeiten für die Weltwirtschaft nach den Erfahrungen seines allernächsten Lebenskreises beurteilen zu wollen. Er wird natürlich dabei fehlgehen, wer bekannt ist mit den Anforderungen eines wirklichkeitsgemäßen Denkens. Es hat mit einem gewissen Wirklichkeitsinstinkt an die Erscheinungen der Welt heranzugehen, um dadurch zu gewissen grundlegenden Erkenntnissen zu kommen, die dann im Leben eine ähnliche Rolle spielen können wie in gewissen Schulkenntnissen grundlegende Wahrheiten. Sehen Sie, wenn man darauf ausgehen wollte, das ganze Wirtschaftsleben mit allen seinen Einzelheiten zu erkennen und daraus erst Schlüsse zu ziehen für ein soziales Wollen, man würde ja nie fertig, man würde aber ebenso wenig fertig, wenn man alle die Einzelheiten, in denen, sagen wir, der pythagoreische Lehrsatz Anwendung findet im technischen Leben, erst durchnehmen müsste, um die Wahrheit des pythagoreischen Lehrsatzes zu erkennen. Man eignet sich die Wahrheit des pythagoreischen Lehrsatzes aus gewissen inneren Zusammenhängen an und weiß dann, überall, wo seine Anwendung in Frage kommt, muss er gelten. Man ringt sich auch im sozialen Erkennen dazu durch, dass gewisse Fundamentalerkenntnisse durch ihre innere Natur sich dem Bewusstsein als wahr ergeben können. Und wenn man dann nur Wirklichkeitssinn hat, dann wird man finden, dass sie überall, wo sie in Frage kommen, auch anwendbar sind. So möchte das Buch Die Kernpunkte der sozialen Frage verstanden werden aus seiner inneren Natur heraus, aus der inneren Natur der angeführten sozialen Verhältnisse heraus. Und so möchte zunächst auch die Gesamtidee von der Dreigliederung des sozialen Organismus aufgefasst werden. Aber ich werde in diesen Vorträgen durchaus versuchen, zu zeigen, wie einzelne Erscheinungen des sozialen Lebens Bekräftigungen liefern für das, was aus dieser Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus, die sich aus den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und der nächsten Zukunft der Menschheit ergibt, folgt. Vorerst aber werde ich genötigt sein, einleitungsweise, bevor ich zu meinem eigentlichen heutigen Thema übergehe, einfach referierend vor Sie hinzustellen, was die Grundidee von dieser Dreigliederung des sozialen Organismus ist. Wir haben gestern das Ergebnis fassen können, dass unser soziales Leben aus drei Grundwurzeln heraus seine Forderungen stellen muss, mit anderen Worten, dass die soziale Frage eine Geistesfrage, eine Staats- oder Rechtsfrage, eine politische Frage und Menschheit durchforscht, der wird finden, dass diese drei Lebenselemente Geistesleben, Rechts- und Staats- oder politisches Leben und Wirtschaftsleben chaotisch allmählich bis in unsere Gegenwart herein in eine Gesamtheit, in eine Einheit zusammengeflossen sind, und dass aus diesem Zusammenfließen heraus unsere gegenwärtigen sozialen Schäden entstanden sind, erkennt man dieses durchgreifend? Und diese Vorträge sollen die Grundlage dafür abgeben, dass man das Durchgreifende erkennen könne. Minus. So wird man finden, dass die Zukunft sich so entwickeln müsse, dass das Leben, das öffentliche Leben, der soziale Organismus gegliedert werde in eine selbstständige Geistesverwaltung namentlich des öffentlichen Geisteslebens in Erziehung und Unterrichtswesen, in eine selbstständige Verwaltung der politischen, der Staatsminus, der Rechtsverhältnisse und in eine völlig selbstständige Verwaltung des Wirtschaftslebens. Gegenwärtig umfasst eine einzige Verwaltung in unseren Staaten diese drei Elemente des Lebens. Und wenn man von einer Dreigliederung spricht, wird man heute sogleich missverstanden. Man wird so verstanden, dass gesagt wird: Nun ja, da will irgendjemand eine selbstständige Verwaltung für das Geistesleben, eine selbstständige Verwaltung für das Rechts- oder Staats- oder politische Leben, eine selbstständige Verwaltung für das Wirtschaftsleben, also fordert er drei Parlamente, ein Kulturparlament, ein demokratisch minus politisches Parlament und ein Wirtschaftsparlament. Minus, wenn man dies fordern würde, so würde man von der Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus eben gar nichts verstehen. Denn diese Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus will eben einfach vollständig ernst nehmen die Forderungen, die sich geschichtlich im Laufe der neueren Entwicklung der Menschheit ergeben haben. Und diese drei Forderungen kann man aussprechen mit den drei Worten, die allerdings schon zu Schlagworten geworden sind, geht man aber aus den Schlagworten heraus, um die Wirklichkeit zu treffen. So findet man, dass berechtigte geschichtliche Impulse in diesen drei Worten enthalten sind. Diese drei Worte sind der Impuls nach der Freiheit des menschlichen Lebens, der Impuls nach Demokratie und der Impuls nach einer sozialen Gestaltung des Gemeinschaftswesens. Nicht zusammenknäulen in eine einzige Verwaltung, denn das eine muss dann immer das andere stören. Wer zum Beispiel den Ruf nach Demokratie ernst nimmt, der muss sich sagen, diese Demokratie kann sich nur ausleben in einer Volksvertretung oder durch ein Referendum, wenn jeder einzelne mündig gewordene Mensch, indem er gleichgestellt ist jedem anderen mündig gewordenen Menschen gegenüber, entscheiden kann durch sein Urteil, was eben auf demokratischem Boden durch die Urteilsfähigkeit eines jeden mündig gewordenen Menschen entschieden werden kann. Nun gibt es, so sagt die Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus, ein ganzes Lebensgebiet, das ist eben das Gebiet des Rechtslebens, das Gebiet des Staatslebens, das Gebiet der politischen Verhältnisse, in dem jeder mündig gewordene Mensch berufen ist, aus seinem demokratischen Bewusstsein heraus mitzureden, aber nimmermehr kann dann, wenn so mit der Demokratie ernst gemacht und das Staatsleben ganz demokratisiert werden soll, das geistige Gebiet auf der einen Seite einbezogen werden in diese Demokratie, und nimmermehr kann der Kreislauf des Wirtschaftslebens einbezogen werden in diese demokratische Verwaltung. In dieser demokratischen Verwaltung ist ein Parlament durchaus am Platze, aber in einem solchen demokratischen Parlament kann niemals entschieden werden über das, was sich auf dem Boden des Geisteslebens, auch auf dem Boden des Erziehungs- und Unterrichtswesens, zu vollziehen habe. Was ich im vierten Vortrage viel genauer auszuführen haben werde, will ich heute einleitungsweise andeuten. Die Dreigliederung des sozialen Organismus erstrebt ein selbstständiges Geistesleben, insbesondere in den öffentlichen Angelegenheiten, im Erziehungs- und Unterrichtswesen. Das heißt, es soll künftig nicht durch irgendwelche Staatsverordnungen bestimmt werden, was und wie zu lehren sei, sondern diejenigen, die wirklich drinnen stehen im praktischen Lehren, im praktischen Erziehen, die sollen auch die Verwalter des Erziehungswesens selber sein. Das heißt, von der untersten Volksschulstufe bis hinauf zu der höchsten Unterrichtsstufe soll die Lehrperson unabhängig sein von irgendeiner anderen, staatlichen oder wirtschaftlichen Macht in Bezug auf dasjenige, was und wie sie zu unterrichten habe. Das soll aus dem folgen, was als angemessen empfunden wird für das Geistesleben innerhalb der selbstständigen Geistkörperschaft selbst, und nur so viel Zeit soll der Einzelne für den Unterricht zu verwenden brauchen, dass ihm die Zeit noch übrig bleibt, um Mitverwalter zu sein des gesamten Unterrichts und Erziehungswesens, aber auch des gesamten geistigen Lebens. Ich werde im vierten Vortrage zu beweisen versuchen, wie durch diese Selbstständigkeit des Geisteslebens die geistige Verfassung der Menschen überhaupt auf einen ganz anderen Boden gestellt und wie gerade dasjenige eintreten wird, wovon man nach dem heutigen Vorurteil am wenigsten glauben kann, dass es kommen werde. Durch diese Selbstständigkeit wird das Geistesleben die Kraft bekommen, wirklich von sich aus fruchtbar einzugreifen in der Staats- und namentlich in das Wirtschaftsleben. Und innerlich wird gerade ein selbstständiges Geistesleben nicht graue Theorie, nicht weltfremde wissenschaftliche Anschauungen liefern, sondern zu gleicher Zeit eindringen in das menschliche Leben, sodass sich der Mensch von einem solchen selbstständigen Geistesleben aus durchdringen wird, nicht mit bloß abstrakten Geistesanschauungen, sondern mit Erkenntnissen, durch die er im wirtschaftlichen Leben seinen Mann stellen kann. Gerade durch die Selbstständigkeit wird das Geistesleben zugleich praktisch werden, sodass man sagen kann, im Geistesleben wird zu herrschen haben Sachkenntnis und Anwendung der Sachkenntnis. Nicht wird zu herrschen haben, was aus dem Urteil eines jeden urteilsfähigen, mündig gewordenen Menschen kommen kann. Es muss also aus dem Parlamentarismus herausgenommen werden, die Verwaltung des Geisteslebens. Wer glaubt, dass da ein demokratisches Parlament herrschen soll, der missversteht gründlich gerade den Antrieb zur Dreigliederung des sozialen Organismus. Ähnlich ist es im Wirtschaftsleben, aber das Wirtschaftsleben hat seine selbstständigen Wurzeln. Es muss verwaltet werden aus seinen eigenen Bedingungen heraus. Es kann wiederum nicht über die Art und Weise, wie gewirtschaftet werden soll, demokratisch geurteilt werden von jedem mündig gewordenen Menschen, sondern nur von dem, der drinnen steht in irgendeinem Wirtschaftszweige, der tüchtig geworden Wirtschaftszweig mit anderen Wirtschaftszweigen zusammenhängt. Fachkundigkeit und Fachtüchtigkeit, das sind die Bedingungen, durch die im Wirtschaftsleben allein etwas Fruchtbringendes zustande kommen kann. Dieses Wirtschaftsleben wird also losgegliedert werden müssen, auf der einen Seite von dem Rechtsstaate, auf der anderen Seite vom Geistesleben. Es wird auf seine eigene Basis gestellt werden müssen. Das wird auch von sozialistisch Denkenden heute am allermeisten verkannt. Diese sozialistisch Denkenden stellen sich irgendeine Gestalt vor, welche das Wirtschaftsleben annehmen soll, damit gewisse Schäden sozialer Natur in der Zukunft der Menschheit verschwinden. Man hat gesehen, und es ist ja leicht zu sehen, dass durch die privatkapitalistische Wirtschaftsordnung der letzten Jahrhunderte gewisse Schäden entstanden sind. Diese Schäden sind offenbar. Wie urteilt man? Man sagt sich, die privatkapitalistische Wirtschaftsordnung ist heraufgekommen, sie hat die Schäden gebracht. Die Schäden werden verschwinden, wenn wir die privatkapitalistische Wirtschaftsordnung abschaffen, wenn wir an die Stelle der privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung die Gemeinwirtschaft treten lassen. Was als Schäden heraufgezogen ist, ist dadurch gekommen, dass einzelne Besitzer persönlich die Produktionsmittel zum Eigentum haben. Wenn nun nicht mehr einzelne Besitzer die Produktionsmittel zu ihrem Eigentum haben werden, sondern die Gemeinschaft die Produktionsmittel verwalten wird, dann werden die Schäden verschwinden. Nun kann man sagen, einzelne Kenntnisse haben sich auch schon sozialistisch Denkende heute errungen, und es ist interessant, wie diese Einzelerkenntnisse durchaus schon in sozialistischen Kreisen wirksam sind. Man sagt heute schon, ja, gemeinschaftlich verwaltet werden sollen die Produktionsmittel oder das Kapital, welches ja der Repräsentant der Produktionsmittel ist. Aber man hat gesehen, wozu geführt hat zum Beispiel die Verstaatlichung gewisser Produktionsmittel, die Verstaatlichung der Post und der Eisenbahnen und so weiter. Und man kann durchaus nicht sagen, dass die Schäden dadurch beseitigt seien, dass der Staat nun zum Kapitalisten geworden ist. Also man kann nicht verstaatlichen, man kann auch nicht kommunalisieren, man kann auch Genossenschaften gründet, in denen sich die Leute zusammentun, die für irgendwelche Artikel Konsum nötig haben. Diejenigen Leute, die diesen Konsum regeln und auch danach regeln wollen, die Produktion der zu konsumierenden Güter, die werden, auch nach der Ansicht von sozialistisch Denkenden, als Konsumierende zu Tyrannen der Produktion. Und so ist die Erkenntnis schon durchgedrungen, dass sowohl die Verstaatlichung wie die Kommunalisierung, wie auch die Verwaltung durch Konsumgenossenschaften zu Tyrannis wird der Konsumierenden. Die Produzierenden würden ganz in tyrannische Abhängigkeit kommen von den Konsumierenden. So denken dann manche, dass gegründet werden können, als eine Art von gemeinschaftlicher Verwaltung, Arbeiter, Produktivassoziationen, Arbeiter, Produktivgenossenschaften. Da würden sich die Arbeiter selbst zusammenschließen, würden nach ihren Meinungen, nach ihren Grundsätzen für sich selber produzieren. Wiederum haben sozialistisch Denkende eingesehen, dass man auch dadurch nichts anderes erreichen würde, als dass man an die Stelle eines einzelnen Kapitalisten eine Anzahl von kapitalistisch produzierenden Arbeitern treten lassen würde. Und diese kapitalistisch produzierenden Arbeiter wären auch nicht imstande, etwas anderes zu tun als der einzelne Privatkapitalist, also auch die Arbeiter. Produktivgenossenschaften weist man zurück, aber damit ist man noch nicht zufrieden. Einzusehen, dass diese einzelnen Gemeinsamkeiten zu nichts Fruchtbringendem in der Zukunft führen können. Man denkt sich nun, die gesamte Gesellschaft irgendeines Staates, irgendeines geschlossenen Wirtschaftsgebietes könne gewissermaßen doch eine Großgenossenschaft werden. Eine Großgenossenschaft, in der alle daran Beteiligten zu gleicher Zeit Produzenten und Konsumenten sind, so dass nicht der einzelne Mensch unmittelbar von sich aus die Initiative entwickelt, das oder jenes zu produzieren für die Gemeinschaft, sondern dass die Gemeinschaft selbst die Losungen ausgibt, wie produziert werden soll, wie das zu Produzierende verteilt werden soll und so weiter. Ja, solch eine Großgenossenschaft also, die Konsum und Produktion umfasst, wenn man an die Stelle der Privat wird. Wer nun genauer in die Wirklichkeit hineinsieht, der weiß, dass im Grunde genommen dieses Aufsteigen zu der Anschauung über diese Großgenossenschaft nur davon herrührt, dass bei ihr das Irrtümliche nicht so leicht zu überschauen ist wie im Einzelnen bei der Verstaatlichung, bei der Kommunalisierung, bei den Arbeiter-Produktivgenossenschaften, bei den Konsumgenossenschaften. Bei den letzteren ist gewissermaßen der Umkreis dessen, was man zu überschauen hat, kleiner. Man sieht leichter die Fehler, die man dabei macht, wenn man solche Einrichtungen anstrebt, als bei der Großgenossenschaft, die ein ganzes Gesellschaftsgebiet umfasst. Hier redet man hinein in das, was man machen will, und überschaut noch nicht, dass dieselben Irrtümer entstehen müssen, die man im Kleinen ganz gut anerkennt, und die man im Großen man nicht anerkennt, weil man nicht fähig ist, die ganze Sache zu überblicken. Das ist es, worauf es ankommt. Und man muss einsehen, worauf der Grundfehler dieses ganzen Denkens eigentlich beruht, das in eine Großgenossenschaft hineinsegelt, welche sich darüber hermachen soll, den gesamten Konsum und die gesamte Produktion von sich aus zu verwalten. Wie denkt man eigentlich, wenn man so etwas verwirklichen will? Nun, wie man dabei denkt, das zeigen zahlreiche Parteiprogramme, die gerade in unserer Gegenwart auftreten. Wie treten sie auf, diese Parteiprogramme? Man sagt sich, nun ja, da sind gewisse Produktionszweige, die müssen nun gemeinschaftlich verwaltet werden. Dann wiederum müssen sie sich zusammenschließen zu größeren Zweigen, zu größeren Verwaltungsgebieten. Da muss wiederum so irgendeine Verwaltungszentrale sein, welche das Ganze verwaltet. Und so hinauf bis zu der Zentralwirtschaftsstelle, die das Ganze des Konsums und der Produktion verwaltet. Welche Gedanken, welche Vorstellungen wendet man dabei an, wenn man so das Wirtschaftsleben gliedern will? Man wendet nämlich das an, was man sich anzueignen hat im politischen Leben, so wie es sich herauf entwickelt hat in der neueren Menschheitsgeschichte. Die Menschen, die heute von wirtschaftlichen Programmen sprechen, haben zum großen Teil ihre Schule durchgemacht im rein politischen Leben. Sie haben teilgenommen an alledem, was sich abspielt bei Wahl. Irgendeine Volksvertretung diejenigen zu vertreten hat, von denen man gewählt ist. Sie haben durchgemacht, in welche Beziehungen man dann zu Amtsstellen, die politische Stellen sind, tritt und so weiter. Sie haben gewissermaßen die ganze Schablone der politischen Verwaltung kennengelernt, und sie wollen diese Schablone der politischen Verwaltung stülpen über den ganzen Kreislauf des Wirtschaftslebens. Das heißt, das Wirtschaftsleben soll nach solchen Programmen durch und durch verpolitisiert werden. Denn man hat nur kennengelernt das Politische der Verwaltung. Was uns heute bitter Not tut, ist, einzusehen, dass diese ganze Schablone, wenn man sie auf das Wirtschaftsleben draufstülpt, etwas dem Wirtschaftsleben total Fremdes ist. Aber die allermeisten Leute, die heute von irgendwelchen Reformen des Wirtschaftslebens oder gar von Revolution des Wirtschaftslebens reden, sind im Grunde genommen bloße Politiker, die von dem Aberglauben ausgehen, dasjenige, was sie auf politischem Felde gelernt haben, lasse sich in der Verwaltung des Wirtschaftslebens anwenden. Eine Gesundung aber unseres Wirtschaftskreislaufes wird nur eintreten, wenn dieses Wirtschaftsleben aus seinen eigenen Bedingungen heraus betrachtet und gestaltet wird. Was fordern denn solche politisierenden Wirtschaftsreformer? Sie fordern nichts Geringeres, als dass durch diese Hierarchie der Zentralstelle in der Zukunft bestimmt werde. Erstens, was produziert werden solle und wie produziert werden solle. Zweitens fordert sie, dass die ganze Art des Produktionsprozesses von den Verwaltungsstellen aus bestimmt werden solle. Drittens fordert sie, dass diejenigen Menschen, die am Produktionsprozess teilnehmen sollen, durch diese Zentralstellen ausgewählt und bestimmt und an ihre Plätze gesetzt werden. Viertens fordert sie, dass diese Zentralstellen die Verteilung der Rohmaterialien an die einzelnen Betriebe bewirken. Also die gesamte Produktion soll unterstellt werden einer Hierarchie von politischer Verwaltung. Das ist es doch, auf das die meisten wirtschaftsreformerischen Ideen der Gegenwart hinauslaufen. Nur sieht man nicht ein, dass man mit einer solchen Reform ganz auf dem Boden stehen bleiben würde, den man heute auch schon hat, und seine Schäden nicht beseitigen, sondern im Gegenteil ins Maßlose vergrößern würde. Man sieht ein, wie es nicht geht mit Verstaatlichung, Kommunalisierung, mit den Konsumgenossenschaften, mit Arbeiter, Produktionsgenossenschaften. Man sieht aber nicht ein, wie man nur übertragen würde, was man so schwer tadelt an dem privatkapitalistischen System, auf die Gemeinverwaltung der Produktionsmittel. Das ist es, was heute vor allen Dingen wirklich eingesehen werden muss, dass durch eine solche Maßnahme, durch solche Einrichtungen wirklich überall da, wo sie getroffen werden, das eintreten müsste, was heute schon sehr deutlich sich zeigt im Osten von Europa. In diesem Osten von Europa waren einzelne Leute imstande, solche wirtschaftsreformerische Ideen auszuführen, sie in Wirklichkeit umzusetzen. Die Menschen, die von Tatsachen lernen wollen, die könnten sehen an dem Schicksal, dem der Osten Europas entgegengeht, wie diese Maßnahmen sich selbst ad absurdum führen. Und wenn die Menschen nicht bei ihren Dogmen beharren würden, sondern von den Tatsachen wirklich lernen wollten, dann würde man heute nicht sagen, aus diesen oder jenen untergeordneten Gründen sei die Sozialisierung, die wirtschaftliche Sozialisierung in Ungarn missglückt, sondern man würde studieren, warum sie missglücken musste. Und man würde einsehen, dass jede solche Sozialisierung nur zerstören, nichts Fruchtbares für die Zukunft schaffen kann. Aber es wird weiten Kreisen heute noch schwer, in dieser Weise von den Tatsachen zu lernen. Das zeigt sich ja am besten an Dingen, die eigentlich von sozialistischen Denkern oftmals nur wie in Parenthese angeführt werden. Sie sagen, ja, es ist richtig, das ganze moderne Wirtschaftsleben ist umgestaltet worden durch die moderne Technik. Wollten Sie aber diesen Gedankengang fortsetzen, dann müssten Sie den Zusammenhang erkennen zwischen moderner Technik und Sachkenntnis und Fachtüchtigkeit. Sie müssten sehen, wie überall in das Wirtschaften selber diese moderne Technik hineingreift, aber das wollen Sie nicht sehen. Und so sagen Sie in Parenthese, Sie wollen sich nichts zu schaffen machen mit der technischen Art der Produktionsprozesse, die möge auf sich selbst beruhen. Sie wollen sich nur zu schaffen machen mit der Art und Weise, wie die Menschen, die an den Produktionsprozessen wirtschaftliche Leben für die am Produktionsprozesse beteiligten Menschen gestalte. Aber es ist doch handgreiflich, wenn man es nur sehen will, wenn man es nur greifen will, wie Technik selbst hineingreift in das unmittelbare wirtschaftliche Leben. Nur ein Beispiel, das geradezu ein klassisches Beispiel ist, sei angeführt. Die moderne Technik hat es dahin gebracht, wenn ich mich summarisch ausdrücke, minus durch zahlreiche Maschinen Produkte hervorzubringen, die dann dem Konsum dienen. Und diese Maschinen hängen einzig und allein davon ab, dass 400 bis 500 Millionen Tonnen Kohlen gefördert worden sind in der Zeit, bevor diese Kriegskatastrophe hereingebrochen ist, für die wirtschaftliche Tätigkeit. Rechnet man um, was durch die Maschine, die auf menschlichen Gedanken beruht, die nur durch menschliche Gedanken verwendet werden kann, an wirtschaftlichen Energien, an wirtschaftlichen Kräften aufgebracht wird. So ergibt sich folgendes interessante Resultat. Rechnet man 8-stündige Arbeitstage, so ergibt sich, dass durch die Maschinen, das heißt durch die in den Maschinen verkörperten menschlichen Gedanken, durch die Erfindungsgabe der Geister, so viel Arbeitsenergien, so viel Arbeitskraft aufgebracht wird, wie aufgebracht werden könnte durch 700 bis 800 Millionen Menschen. Wenn Sie daher sich vorstellen, dass die Erde zu ihrer Bevölkerung ungefähr 1500 Millionen Menschen hat, die ihre Arbeitskräfte anwenden, so hat sie durch die Erfindungsgabe der Menschen in der neueren Kulturentwicklung durch die technische Entwicklung 700 bis 800 Millionen mehr dazu bekommen, also 2000 Millionen Menschen arbeiten. Das heißt, wirklich arbeiten diese 700 bis 800 Millionen Menschen nicht, aber es arbeiten für sie die Maschinen. Was arbeitet denn in den Maschinen? Da arbeitet der menschliche Geist. Das ist außerordentlich bedeutsam, dass man solche Tatsachen, die sich leicht vermehren lassen, wirklich durchschaut. Denn aus solchen Tatsachen heraus wird man erkennen, dass die Technik nicht so in Parenthese beiseite gelassen werden kann, sondern dass die Technik als solche immerwährend im Wirtschaftsprozess aktiv mitarbeitet, dass sie drinnen steckt. Das moderne Wirtschaftsleben ist ohne die Grundlage der modernen Technik, ohne Sach- und Fachkenntnisse überhaupt nicht denkbar. Nicht mit der Wirklichkeit rechnet man, sondern mit vorgefassten, aus den menschlichen Leidenschaften hervorgehenden Ideen, wenn man solche Dinge übersieht. Die Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus meint es gewiss ehrlich mit der sozialen Frage. Deshalb aber kann sie nicht auf dem Boden stehen, auf dem diejenigen stehen, die so aus Schlagworten, aus Parteiprogrammen herausreden. Sie muss aus den Sachlichen herausreden. Sie muss daher, indem sie auf dem Boden der Wirklichkeit steht, anerkennen, dass das Wirtschaften, insbesondere in unserem komplizierten Leben, ganz und gar gestellt ist an die Initiative des Einzelnen. Stellt man an die Stelle der Initiative des Einzelnen die abstrakte Gemeinsamkeit, so bedeutet das das Auslöschen, den Tod des Wirtschaftslebens. Der Osten Europas wird es beweisen können, wenn er noch lange unter derselben Herrschaft bleibt, unter der er eben ist. Die Auslöschung, den Tod des Wirtschaftslebens bedeutet es, wenn man von dem Einzelnen abnimmt, die Initiative, die von seinem Geiste ausgehen muss und hineinfließen muss in die Bewegung der Produktionsmittel, gerade zum Wohl der menschlichen Gemeinsamkeit, wodurch ist nun aber das entstanden, was wir heute als Schäden sehen, dass der moderne Produktionsprozess durch seine technischen Vollkommenheiten die Initiative des Einzelnen fordert, daher auch die Möglichkeit fordert, dass der Einzelne über Kapital verfüge und den Produktionsprozess aus seiner Initiative ausführen kann. Das ist es, was die neuere Menschheitsentwicklung heraufgebracht hat, und die Schäden, die mitgekommen sind. Man erkennt ihren Ursprung aus ganz anderen Untergründen heraus. Will man diesen Ursprung erkennen, dann muss man sich vor allen Dingen statt auf den Boden des Genossenschaftsprinzips, auch wenn man Großgenossenschaften meint, auf den Boden des Assoziationsprinzips stellen. Was heißt das, sich statt auf den Boden des Genossenschaftsprinzips auf den Boden des Assoziationsprinzips stellen? Das heißt das Folgende. Die Menschen brauchen sich nur zusammenzutun, aus ihrer Gemeinsamkeit heraus Beschlüsse zu fassen. Dann können sie die Produktionsprozesse verwalten. Also man beschließt zuerst die Assoziierung der Menschen, die Zusammenschließung der Menschen, Und dann will man produzieren von dem gemeinsamen Zusammenschluss, von der Gemeinschaft der Menschen aus. Die Idee vom dreigegliederten Organismus stellt sich auf den Boden der Wirklichkeit und sagt, zuerst müssen da sein die Menschen, die produzieren können, die sachkundig und fachtüchtig sind. Von ihnen muss der Produktionsprozess abhängen. Und diese sachkundigen und fachtüchtigen Menschen, die müssen sich nun zusammenschließen und das Wirtschaftsleben besorgen auf Grundlage jener Produktion, die aus der Initiative des Einzelnen fließt. Das ist das wirkliche Assoziationsprinzip, da wird zuerst produziert und dann das Produzierte auf Grundlage des Zusammenschlusses der produzierenden Personen zum Konsum gebracht, dass man den Unterschied, den radikalen Unterschied zwischen diesen zwei Prinzipien heute nicht einsieht. Das ist gewissermaßen das Unheil unserer Zeit, denn auf diese Einsicht kommt im Grunde alles an. Man hat nicht den Instinkt dafür, einzusehen, dass jede abstrakte Gemeinschaft den Produktionsprozess, wenn sie ihn verwalten will, untergraben muss. Die Gemeinschaft, die eine Assoziation sein soll, kann nur das aufnehmen, was aus der Initiative des Einzelnen heraus produziert wird, und kann es sozial zur Verteilung an die Konsumierenden bringen. Man durchschaut heute das Wichtige nicht, was diesen Dingen zugrunde liegt. Aus einem Grunde, den ich gestern schon angeführt habe, dass ungefähr zu der Zeit, in welcher in der neueren Menschheitsgeschichte die Renaissance, die Reformation sich ereigneten, herübergewandert sind aus Mittel- und Südamerika die Edelmetalle, welche aus der bis dahin fast einzig noch maßgebenden Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft geführt haben. Damit hat sich eine bedeutsame wirtschaftliche Revolution in Europa vollzogen. Verhältnisse haben sich herausgebildet, unter deren Einflüsse wir heute durchaus noch stehen. Aber diese Verhältnisse haben zu gleicher Zeit, ich möchte sagen, Vorhänge gebildet, durch die man nicht hindurchsehen kann auf die wahren Wirklichkeiten. Sehen wir uns doch diese Verhältnisse einmal genauer an. Gehen wir aus, obwohl sie heute ja nicht mehr in ihrer Ausdehnung da ist, von der alten Naturalwirtschaft. Man hat es da im Wirtschaftsprozess nur zu tun mit dem, was der Einzelne hervorbringt. Das kann ja austauschen gegen das, was der andere hervorbringt. Und man möchte sagen, innerhalb dieser Naturalwirtschaft, wo nur Produkt gegen Produkt ausgetauscht werden kann, muss eine gewisse Gediegenheit herrschen. Denn will man ein Produkt, das man braucht, eintauschen, so muss man eins haben, das man dafür austauschen kann, und man muss ein solches Produkt haben, das der andere als gleichwertig annimmt. Das heißt, die Menschen sind gezwungen, wenn sie etwas haben wollen, auch etwas zu erzeugen. Sie sind gezwungen, auszutauschen, was einen realen, einen offenbar liegenden realen Wert hat. An die Stelle dieses Austausches von Gütern, die für das menschliche Leben einen realen Wert haben, ist die Geldwirtschaft getreten, und das Geld ist etwas geworden, mit dem man wirtschaftet, mit dem man ebenso wirtschaftet, wie man in der Naturalwirtschaft wirtschaftet mit realen Objekten. Dadurch aber, dass das Geld ein wirkliches Wirtschaftsobjekt geworden ist, spiegelt es wirklich etwas Imaginäres den Menschen vor, und indem es so wirkt, tyrannisiert es zu gleicher Zeit die Menschen. Nehmen wir einen extremen Fall, dass gerade die Kreditwirtschaft, auf die ich gestern am Schlüsse hingedeutet habe, hineinfließt in die Geldwirtschaft. Das hat sie ja in der letzten Zeit vielfach getan. Da stellt sich dann zum Beispiel das Folgende heraus: Man will irgendeine Anlage machen, als Staat oder als Einzelner, eine Telegrafenanlage oder dergleichen. Man kann Kredit beanspruchen, Kredit von einer ganz bedeutenden Höhe. Man wird diese Telegrafenanlage zustande bringen können. Gewisse Verhältnisse werden gewisse Geldmengen in Anspruch nehmen. Aber diese Geldmengen müssen verzinst werden. Für diese Verzinsung muss man aufkommen. Und in zahlreichen Fällen, was stellt sich innerhalb unserer sozialen Struktur heraus? Am meisten in der Verstaatlichung. Wenn der Staat selber wirtschaftet, minus. Was stellt sich heraus, dass dasjenige, was man dazu mal hergestellt hat und wozu, nicht mehr da ist, und dass die Leute noch immer das abzahlen müssen, was damals als Kredit gefordert worden ist. Das heißt, was kreditgemäß geschuldet wird, das ist schon fort, aber an dem Geld wirtschaftet man noch immer herum. Solche Dinge haben auch weltwirtschaftliche Bedeutung. Napoleon I., der ganz eingefädelt war von den modernen Ideen, bekam die Idee, Paris zu verschönern, und er hat sehr vieles bauen lassen. Die Minister, die seine gefügigen Werkzeuge waren, haben gebaut. Die Einkünfte des Staates, sie kamen darauf, kann man verwenden, um einfach die Zinsen zu bezahlen. Nun ist Paris viel schöner geworden, aber die Leute bezahlen heute noch die Schulden, die damals gemacht worden sind. Das heißt, nachdem die Dinge längst dasjenige nicht mehr sind, was reales zugrunde liegt, wirtschaftet man noch immer an dem Gelde herum, das selber ein Wirtschaftsobjekt geworden ist. Das hat auch seine Lichtseite. In der alten Naturalwirtschaft, da war es nötig, wenn man wirtschaftete, Güter hervorzubringen. Die unterlagen selbstverständlich dem Verderben. Die konnten zugrunde gehen, und man war darauf angewiesen, immer weiter zu arbeiten, immer neue Güter zu erarbeiten, wenn solche da sein sollten. Beim Gelde ist das nicht nötig. Man gibt es hin, leiht es jemandem, stellt sich sicher. Das heißt, man wirtschaftet mit dem Gelde ganz frei von denjenigen, die die Güter erzeugen. Das Geld emanzipiert gewissermaßen den Menschen von dem unmittelbaren Wirtschaftsprozess, gerade indem es selber zum Wirtschaftsprozess wird. Dies ist außerordentlich bedeutsam, denn in der alten Naturalwirtschaft war ja der Einzelne auf den Einzelnen angewiesen, Mensch auf Mensch angewiesen. Die Menschen mussten zusammenwirken, sie mussten sich vertragen. Sie mussten übereinkommen über gewisse Einrichtungen, sonst ging das Wirtschaftsleben nicht weiter. Unter der Geldwirtschaft ist natürlich derjenige, der Kapitalist wird, auch abhängig von denen, die arbeiten. Aber denen, die arbeiten, steht er ganz fremd gegenüber. Wie nahe stand auch der Konsument dem Produzenten in der alten Naturalwirtschaft, wo man es mit wirklichen Gütern zu tun hatte? Wie fern steht derjenige, der mit dem Gelde wirtschaftet, denjenigen, die dafür arbeiten, dass dieses Geld den Menschen? Die Menschen stehen sich nicht mehr nahe unter der Geldwirtschaft. Das muss vor allen Dingen in Erwägung gezogen werden, wenn man einsehen will, wie die arbeitenden Menschenmassen, gleichgültig ob sie geistige, ob sie physische Arbeiter sind, wie diejenigen, die wirklich produzieren, wiederum nahegebracht werden müssen denen, die auch mit Kapitalanlagen das Wirtschaften möglich machen. Das aber kann nur geschehen durch das Assoziationsprinzip, dadurch, dass sich die Menschen wiederum als Menschen zusammenschließen. Das Assoziationsprinzip ist eine Forderung des sozialen Lebens, aber eine solche Forderung, wie ich es charakterisiert habe, nicht eine solche, wie sie vielfach in sozialistischen Programmen fungiert. Und was ist noch anderes eingetreten, gerade unter der immer mehr und mehr überhandnehmenden Geldwirtschaft der neueren Zeit? Dadurch ist auch dasjenige, was man menschliche Arbeit nennt, abhängig geworden vom Gelde. Um die Hineinordnung der menschlichen Arbeit in die soziale Struktur streiten wir Sozialisten und andere. Und man kann für und gegen das, was von beiden Seiten vorgebracht wird, recht gute Gründe anführen. Man versteht es vollkommen, insbesondere wenn man gelernt hat, nicht über das Proletariat zu denken und zu empfinden, sondern mit dem Proletariat zu denken und zu empfinden, man versteht es völlig, wenn der Proletarier sagt, es dürfe in Zukunft nicht mehr seine Arbeitskraftware sein. Es dürfe nicht das Verhältnis weiter bestehen, dass man auf der einen Seite auf dem Warenmarkt der Güter bezahlt und auf der anderen Seite auf dem Arbeitsmarkt in der Form des Lohnes die menschliche Arbeit bezahlt. Das ist gut zu begreifen. Und es ist gut zu begreifen, dass Karl Marx viele Anhänger gefunden hatte, als er ausrechnete, dass derjenige, der arbeitet, einen Mehrwert erzeugt, dass er nicht das volle Erträgnis seiner Arbeitskraft bekommt, sondern einen Mehrwert erzeugt, dass dieser Mehrwert abgeliefert wird an den Unternehmer und dass dann der Arbeiter unter dem Einfluss einer solchen Theorie um diesen Mehrwert kämpft. Aber es ist auf der anderen Seite ebenso leicht zu beweisen, dass der Arbeitslohn aus dem Kapital bezahlt wird, dass das moderne Wirtschaftsleben ganz geregelt wird durch die Kapitalwirtschaft, dass gewisse Produkte kapitalistisch etwas abwerfen und dass man nach dem, was sie abwerfen, den Arbeitslohn bezahlt, die Arbeit kauft. Das heißt, es wird der Arbeitslohn aus dem Kapital erzeugt. Minus man kann das eine ebenso gut wie das andere beweisen. Man kann beweisen, dass das Kapital der Parasit der Arbeit ist. Man kann beweisen, dass das Kapital der Schöpfer überhaupt des Arbeitslohnes ist. Kurz, man kann Parteimeinungen mit der gleichen Geltung vertreten von der einen und von der anderen Seite. Das sollte man einmal durchgreifend einsehen. Dann würde man einsehen, wie es kommt, dass in der Gegenwart vorzugsweise nur durch Kampf etwas zu erreichen gesucht wird und nicht durch das sachliche Fortschreiten und Klären der Verhältnisse. Die Arbeit ist etwas, was so durchaus verschieden ist von den Waren, dass es ganz und gar ohne wirtschaftliche Schäden unmöglich ist, in der gleichen Weise Geld zu zahlen für die Ware und für die Arbeit. Nur sehen die Menschen nicht ein, wie die Zusammenhänge sind. Sie durchschauen heute noch nicht die wirtschaftliche Struktur gerade auf diesem Gebiete. Es sind heute zahlreiche Nationalökonomen, die sagen sich, wenn die Geldmittel, die Umlaufsmittel, also Metallgeld oder Papiergeld, in beliebiger Weise vermehrt werden, so wird das Geld billig, und insbesondere die notwendigsten Lebensgüter werden dann teuer. Man bemerkt das, und man sieht an das Unsinnige der einfachen Geldvermehrung, denn diese einfache Geldvermehrung, so kann man es mit Händen greifen, bewirkt nichts anderes, als dass die Lebensmittel auch teuer werden. Die bekannte Schraube ohne Ende geht immer, bewegt sich immer. Aber man sieht etwas anderes nicht ein, dass in dem Augenblicke, wo man Arbeit ebenso bezahlt, wie man Ware, wie man Erzeugnisse bezahlt, die Arbeit selbstverständlich danach streben muss, durch Kämpfe immer bessere und bessere Bezahlung, immer bessere und bessere Entlohnung zu bekommen. Aber was die Arbeit an Geld als Entlohnung bekommt, das hat dieselbe Funktion für die Preisbildung wie die bloße Vermehrung der Geldumlaufsmittel. Das ist es, was man einsehen müsste. Sie können, wie es manche Finanzminister getan haben, statt die Produktion zu erhöhen, statt dafür zu sorgen, dass die Produktion fruchtbarer wird, einfach Noten bringen, die Umlaufsmittel vermehren. Dann werden die Menschen mehr Umlaufsmittel haben. Aber alle Produkte, insbesondere die notwendigen Lebensprodukte, werden auch teurer. Das sehen die Menschen schon ein. Daher sehen sie ein, wie unsinnig es ist, einfach abstrakt die Geldumlaufsmittel zu vermehren. Aber man sieht nicht ein, dass all das Geld, das man nur unter dem Gesichtspunkt ausgibt, Arbeit zu bezahlen, gerade so wirkt auf die Verteuerung der Güter, denn gesunde Preise können sich nur im selbstständigen Wirtschaftsleben selber drinnen bilden. Gesunde Preise können sich nur bilden, wenn sie heranentwickelt werden an der Bewertung der menschlichen Leistung. Deshalb sucht die Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus und das im Genaueren auszuführen, wird die Aufgabe sein, besonders morgen. Die Arbeit vollständig herauszugliedern aus dem Wirtschaftsprozesse. Die Arbeit als solche ist gar nicht etwas, was in den Wirtschaftsprozess hineingehört. Denken Sie doch einmal das Folgende. Es sieht sonderbar, paradox aus, wenn man es sagt, aber viele Dinge nehmen sich heute paradox aus, die eben durchaus eingesehen werden müssen. Die Menschen sind sehr weit abgekommen von geradem Denken. Deshalb finden sie manches ganz absurd, was gerade aus den Grundlagen der Wirklichkeit herausgesagt werden muss. Nehmen Sie an, heute treibt einer Sport vom Morgen bis zum Abend. Er treibt eine Art Sport. Er wendet genau ebenso die Arbeitskraft auf wie einer, der Holz hackt. Ganz genau ebenso wendet er die Arbeitskraft auf. Nur kommt es darauf an, dass er eine Arbeitskraft aufwendet für die menschliche Gemeinschaft. Der Sport treibt, tut das dadurch nicht für die menschliche Gemeinschaft, höchstens dadurch, dass er sich stark macht. Nur wendet er es in der Regel nicht an. Aber für die Gemeinschaft hat das in der Regel gar keine Bedeutung. Wenn einer seine Arbeit wegen des Sportes betreibt, wodurch er sich ebenso ermüdet wie durch das Holzhacken. Das Holzhacken, das hat Bedeutung. Das heißt, Arbeitskraft aufzuwenden. Das ist etwas, was gar nicht sozial in Frage kommt, aber dasjenige, was durch das Aufwenden der Arbeitskraft entsteht, das ist es, was im sozialen Leben in Frage kommt. Auf das, was durch die Arbeitskraft entsteht, muss man sehen. Das hat für die Gemeinschaft Wert. Daher kann auch innerhalb des Wirtschaftslebens nur in Frage kommen das Produkt, das durch die Arbeitskraft hervorgebracht wird. Und es kann sich die Wirtschaftsverwaltung nur damit befassen, den gegenseitigen Wert der Produkte zu regeln. Aus dem Wirtschaftskreislauf muss die Arbeit ganz draußen liegen. Sie muss liegen auf dem Rechtsboden, auf dem Boden, den wir morgen besprechen werden, wo jeder mündig gewordene Mensch als ein Gleicher zu urteilen hat, jedem mündig gewordenen Menschen gegenüber. Art und Zeit, Charakter der Arbeit wird bestimmt durch die Rechtsverhältnisse der Menschen untereinander. Arbeit muss herausgehoben werden aus dem Wirtschaftsprozess, dann wird für den Wirtschaftsprozess nur zurückbleiben, was man nennen kann die Regelung der gegenseitigen Bewertung der Waren, die Regelung, wie viel man zu kriegen hat von den Leistungen eines anderen für seine eigene Leistung. Dafür werden aufzukommen haben die Menschen, die sich herausgliedern aus den Assoziationen, die geschlossen werden zwischen Produzierenden und anderen Produzierenden, Produzierenden und Konsumierenden und so weiter. Mit der Preisbildung wird man es zu tun haben. Die Arbeit wird überhaupt kein Gebiet sein, das man zu regeln hat innerhalb des Wirtschaftslebens, die wird hinausgewiesen aus dem Wirtschaftsleben. Wenn die Arbeit im Wirtschaftsleben drinnen steht, so hat man die Arbeit aus dem Kapital heraus zu bezahlen. Dadurch wird gerade das bewirkt, was im neueren Wirtschaftsleben das Streben genannt werden kann nach bloßem Profit, nach bloßem Gewinn. Denn dadurch steht derjenige, der wirtschaftliche Produkte liefern will, ganz drinnen in einem Prozess, der zuletzt seinen Abschluss findet im Markte. Und hier müsste eigentlich von dem, der wirklich einsichtig werden will, eine Idee, ein Begriff zurechtgestellt werden, der heute sehr irrtümlich gestaltet ist. Man sagt, der kapitalistisch Produzierende bringt seine Produkte auf den Markt. Er will profitieren. Und nachdem lange Zeit mit einem gewissen Rechte die sozialistisch Denkenden gesagt haben, die ganze Sittenlehre hat gar nichts zu tun mit diesem Produzieren, allein das wirtschaftliche Denken minus, will man heute gar sehr von ethischen, von sittlichen Gesichtspunkten aus den Profit, den Gewinn, einseitig sittlichen, nicht vom einseitig wirtschaftlichen, sondern vom gesamtgesellschaftlichen Standpunkt aus. Und da muss man sagen, was sich im Gewinn, im Profit zeigt, was ist es denn? Etwas, wovon man eigentlich im wirklichen volkswirtschaftlichen Zusammenhang nur so sprechen kann, wie man davon sprechen kann, wenn die Thermometersäule, die Quecksilbersäule im Zimmer steigt, dass es wärmer geworden ist. Wenn jemand sagt, diese Quecksilbersäule zeigt mir, dass es wärmer geworden ist, dann wird er wissen, dass nicht diese Quecksilbersäule das Zimmer wärmer gemacht hat, dass diese Quecksilbersäule nur anzeigt, dass es im Zimmer durch andere Faktoren wärmer geworden ist. Der Gewinn auf dem Markte, der sich ergibt unter unseren heutigen Produktionsverhältnissen, ist auch zunächst nichts anderes als der Anzeiger dafür, dass man die Produkte produzieren darf, die einen Gewinn abwerfen. Denn ich mochte wissen, woher in aller Welt man heute irgendeinen Anhaltspunkt dafür gewinnen sollte, dass ein Produkt zu produzieren sei, wenn es sich nicht herausstellt, dass es, wenn man es produziert und zum Markte bringt, einen Gewinn abwirft. Dies ist das einzige Kennzeichen dafür, dass man die wirtschaftliche Struktur so gestalten darf, dass dieses Produkt hervorkommt. Dass ein Produkt nicht produziert werden darf, zeigt sich nur dadurch, dass man, wenn man es zum Markte bringt, merkt, es ist kein Absatz da. Die Menschen verlangen es nicht. Man erzielt keinen Gewinn. Minus das ist der wirkliche Sachverhalt, nicht all das Gefabel und Gefasel, welches von Angebot und Nachfrage gesprochen worden ist in vielen Nationalökonomien. Das Urphänomen, die Urerscheinung auf diesem Gebiet ist, dass heute einzig und allein das Gewinnabwerfen den Menschen in den Stand setzt, sich zu sagen, du kannst ein gewisses Produkt produzieren, denn es wird einen gewissen Wert haben innerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Die Umgestaltung des Marktes, der heute diese Bedeutung hat, wird sich ergeben, wenn ein wirkliches Assoziationsprinzip in unserem sozialen Leben drinnen sein wird. Dann wird nicht die unpersönliche, vom Menschen abgesonderte Nachfrage und das Angebot auf dem Markte entscheiden, ob ein Produkt produziert werden soll oder nicht, dann beschäftigten Menschen andere Persönlichkeiten hervorgehen, welche sich damit beschäftigen werden, das Verhältnis zu untersuchen zwischen dem Wert eines erzeugten Gutes und seinem Preise. Der Wert eines erzeugten Gutes kommt heute in einer gewissen Beziehung gar nicht in Frage. Er bildet allerdings den Antrieb zur Nachfrage. Aber diese Nachfrage ist ja deshalb in unserem heutigen sozialen Leben eine recht problematische, weil ihr immer die Frage gegenübersteht, ob auch zur Nachfrage die entsprechenden Mittel, die entsprechenden Besitzverhältnisse vorhanden sind. Man kann gut Bedürfnisse haben, wenn man nicht die nötigen Mittel besitzt, sie zu befriedigen, so wird man sie gar nicht nachfragen können. Aber es handelt sich darum, dass ein Verbindungsglied geschaffen werden muss zwischen den menschlichen Bedürfnissen, die den Gütern, den Erzeugnissen ihren Wert geben, und den Preisen. Denn was man bedarf, hat je nach diesem Bedürfnis seinen menschlichen Wert. Es werden sich Einrichtungen herausgliedern müssen aus der sozialen Ordnung, die die Brücke schaffen von diesem Wert, der den Erzeugnissen aufgedrückt wird durch die menschlichen Bedürfnisse, und den Preisen, die sie haben müssen. Heute wird der Preis bestimmt durch den Markt. Danach, ob Leute da sind, die diese Güter kaufen können, die das nötige Geld haben. Eine wirkliche soziale Ordnung muss dahin orientiert sein, dass die Menschen, die aus ihren berechtigten Bedürfnissen heraus Güter haben müssen, sie auch bekommen können. Das heißt, dass der Preis dem Werte der Güter wirklich angehandelt wird, dass er ihm entspricht. An die Stelle des heutigen chaotischen Marktes muss eine Einrichtung treten, durch welche nicht etwa die Bedürfnisse der Menschen, der Konsum der Menschen tyrannisiert wird, wie durch Arbeiter, Produktivgenossenschaften oder durch die sozialistische Großgenossenschaft, sondern durch welche der Konsum der Menschen erforscht und danach bestimmt wird, wie diesem Konsum entsprochen werden soll. Dazu ist notwendig, dass unter dem Einfluss des Assoziationsprinzips wirklich die Möglichkeit herbeigeführt werde, Ware so zu erzeugen, dass sie den beobachteten Bedürfnissen entspreche. Das heißt, Einrichtungen müssen da sein mit Personen, die Bedürfnisse studieren. Die Statistik kann nur einen Augenblick aufnehmen. Sie ist niemals für die Zukunft maßgebend. Die Bedürfnisse, die jeweils vorhanden sind, müssen studiert werden. Danach müssen die Einrichtungen für das Produzieren getroffen werden. Wenn ein Artikel irgendwie die Tendenz entwickelt, zu teuer zu werden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass zu wenige Menschen für diesen Artikel arbeiten. Es müssen Verhandlungen gepflogen werden, durch die aus anderen Produktionszweigen zu diesem Produktionszweig arbeitende Menschen übergeführt werden, sodass mehr von diesem Artikel erzeugt wird. Hat ein Artikel die Tendenz, zu billig zu werden, verdient sein Erzeuger zu wenig, dann müssen Verhandlungen eingeleitet werden, durch die weniger Menschen gerade an diesem Artikel arbeiten. Das heißt, von der Art und Weise, wie die Menschen an ihre Plätze gestellt werden, muss in der Zukunft abhängig werden, wie die Bedürfnisse befriedigt werden. Der Preis des Produkts bedingt sich durch die Zahl der Menschen, die daran arbeiten. Aber er wird durch solche Einrichtungen dem Werte ähnlich sein, gleich sein im Wesentlichen dem Werte, den das menschliche Bedürfnis dem betreffenden erzeugten Gut beizulegen hat. Da sehen wir, wie an der Stelle des Zufallsmarktes die Vernunft der Menschen wirken wird, wie der Preis zum Ausdruck bringen wird, was die Menschen verhandelt haben, in welche Verträge die Menschen eingegangen sind durch die Einrichtungen, welche bestehen. So sehen wir die Umwandlung des Marktes gegeben dadurch, dass Vernunft tritt an die Stelle des Marktzufalls, der heute herrscht. Wir sehen überhaupt, sobald wir das Wirtschaftsleben abgliedern von den beiden anderen Gebieten, die wir in den nächsten Tagen besprechen werden, auch die Beziehung zum Wirtschaftsleben werden wir besprechen und manches, was heute unklar bleiben muss, wird dann klar werden minus. Sobald wir das Wirtschaftsleben abgliedern von den beiden anderen, dem Rechts- oder Staatsgebiet und dem Geistesleben, so wird das Wirtschaftsleben auf eine gesunde, vernünftige Basis gestellt, denn es wird dann darin nur gesehen auf die Art und Weise, wie man wirtschaftet. Man braucht dadurch nicht mehr die Preise der Waren beeinträchtigen zu lassen, dass die Warenpreise nun auch feststellen sollen, wie lang gearbeitet werden soll oder wie viel gearbeitet, sondern man hat es im Wirtschaftsleben nur zu tun mit dem vergleichsweisen Wert der Waren. Damit steht man im Wirtschaftsleben auch auf einem gesunden Boden. Dieser gesunde Boden muss für das gesamte Wirtschaftsleben erhalten werden. Daher wird in einem solchen Wirtschaftsleben wiederum dasjenige, was heute durch die bloße Geldwirtschaft, wo das Geld selbst Wirtschaftsobjekt ist, nur Scheingebilde sein kann, zurückgeführt auf seine natürliche gediegene Grundlage. Man wird es in der Zukunft nicht mehr zu tun haben können mit dem Wirtschaften durch das Geld und für das Geld, denn die Einrichtungen werden es zu tun haben mit dem gegenseitigen Werte der Waren. Das heißt, man wird wiederum auf das Gediegene der Güter zurückgehen und damit auch zurückgehen auf die Leistungsfähigkeit, auf die Tüchtigkeit der Menschen. Und nicht mehr wird man die Kreditverhältnisse abhängig machen können davon, ob Geld vorhanden ist oder nicht, oder ob Geld so anzuriskiert wird, sondern die Kreditverhältnisse werden abhängig davon sein, ob Menschen vorhanden sind, die tüchtig dazu sind, das eine oder das andere wirklich in Szene zu setzen, das eine oder das andere hervorzubringen. Kredit wird haben die menschliche Tüchtigkeit. Und indem die menschliche Tüchtigkeit die Grenze abgibt, wie weit man Kredit gewährt, wird dieser Kredit nicht gewährt werden können über diese menschliche Tüchtigkeit hinaus. Wenn Sie bloß Geld hingeben und Geld wirtschaften lassen, dann kann dasjenige, was dadurch geschaffen wird, längst verbraucht sein. An dem Gelde muss man noch immer herumwirtschaften. Wenn Sie Geld nur hingeben für menschliche Tüchtigkeit, dann hört selbstverständlich mit dieser menschlichen Tüchtigkeit auch auf, was man mit dem Gelde wirtschaften kann. Davon wollen wir dann in den nächsten Tagen sprechen. Nur dann, wenn dem Wirtschaftsleben die beiden anderen Gebiete zur Seite stehen, das Rechtsgebiet, das selbstständig ist, und das selbstständige Geistesgebiet, kann das Wirtschaftsleben sich in gesunder Weise auf seine eigenen Füße stellen. Dann aber muss auch alles innerhalb des Wirtschaftslebens aus wirtschaftlichen Voraussetzungen selbst folgen. Aus den wirtschaftlichen Voraussetzungen werden die materiellen Güter produziert. Man braucht nur an etwas, was im sozialen Leben wie, ich möchte sagen, ein Abfall vom Wirtschaftsleben da steht, zu denken, und man wird sehen, wie ein wirkliches wirtschaftliches Denken manches von dem hinwegschaffen muss, was heute noch wie eine Selbstverständlichkeit in der sozialen Ordnung gilt, ja wofür man als für einen Fortschritt kämpft. Es denkt heute noch keiner von denen, die da glauben, von dem wirklichen Leben etwas zu verstehen, daran, dass es nicht einen großen Fortschritt bedeute, wenn man von allen möglichen indirekten Steuern oder sonstigen Einnahmen des Staates übergehe zu der sogenannten Einkommenssteuer, insbesondere zu der steigenden Einkommenssteuer. Es denkt heute jeder, es sei selbstverständlich das Gerechte, das Einkommen zu besteuern. Und doch, so paradox es für den heutigen Menschen klingt, dieser Gedanke, dass man die gerechte Besteuerung durch die Besteuerung des Einkommens erreichen könne, rührt nur von der Täuschung her, die die Geldwirtschaft gebracht hat. Geld nimmt man ein, mit Geld wirtschaftet man, durch das Geld befreit man sich von der Gediegenheit des produktiven Prozesses selbst. Man abstrahiert gewissermaßen das Geld im Wirtschaftsprozesse, wie man im Gedankenprozess die Gedanken abstrahiert, aber gerade so wenig wie man aus abstrakten Gedanken irgendwelche wirklichen Vorstellungen und Empfindungen hervorzaubern kann, so kann man aus dem Gelde etwas Wirkliches hervorzaubern, wenn man übersieht, dass das Geld bloß ein Zeichen ist für Güter, die produziert werden. Dass das Geld gewissermaßen groß eine Art Buchhaltung ist, eine fließende Buchhaltung, dass jedes Geldzeichen stehen muss für irgendein Gut. Auch darüber soll noch im Genaueren in den folgenden Tagen gesprochen werden. Heute aber muss gesagt werden, dass eine Zeit, die nur sieht, wie das Geld zum selbstständigen Wirtschaftsobjekt wird, dass eine solche Zeit in den Geldeinnahmen dasjenige sehen muss, was man vor allen Dingen besteuern soll. Aber damit macht man sich ja als der Besteuernde mitschuldig an der abstrakten Geldwirtschaft. Man besteuert, was eigentlich kein wirkliches Gut ist, sondern nur Zeichen für ein Gut. Man arbeitet mit etwas wirtschaftlich, abstraktem. Geld wird erst zu Wirtschaftsprozess, Gleichgültig, ob ich es für mein Vergnügen oder für meine leiblichen und geistigen Bedürfnisse ausgebe, oder ob ich es in einer Bank anlege, sodass es dafür den wirtschaftlichen Prozess verwendet wird. Wenn ich es in einer Bank anlege, so ist es eine Art von Ausgabe, die ich mache. Das ist natürlich festzuhalten, aber Geld wird in dem Augenblicke zu etwas Realem im Wirtschaftsprozesse, wo es sich von meinem Besitzer ablöst, in den Wirtschaftsprozess übergeht. Die Menschen brauchten ja auch nur eines zu bedenken: Es nützt dem Menschen gar nichts, wenn er viel einnimmt. Wenn er die große Einnahme in den Strohsack legt, so mag er sie haben, das nützt ihm gar nichts im Wirtschaftsprozess. Den Menschen nützt nur die Möglichkeit, viel ausgeben zu können. Und für das öffentliche Leben, für das wirkliche produktive Leben ist das Zeichen für viele Einnahmen eben, dass man viel ausgeben kann. Daher muss man, wenn man im Steuersystem nicht etwas schaffen will, was parasitär am Wirtschaftsprozess ist, sondern wenn man etwas schaffen will, was eine wirkliche Hingabe des Wirtschaftsprozesses an die Allgemeinheit ist, das Kapital in dem Augenblicke versteuern, indem es in den Wirtschaftsprozess übergeführt wird. Und das Sonderbare stellt sich heraus, dass die Einnahmesteuer verwandelt werden muss in eine Ausgabensteuer, die ich bitte, nicht zu verwechseln mit indirekter Steuer. Indirekte Steuern treten in der Gegenwart oftmals als Wünsche gewisser Regierender nur aus dem Grunde hervor, weil man an den direkten Steuern, an den Einnahmesteuern gewöhnlich nicht genug hat. Nicht um indirekte Steuern und nicht um direkte Steuern handelt es sich, indem hier von Ausgabensteuer gesprochen wird, sondern darum handelt es sich, dass dasjenige, was ich erworben habe, in dem Momente, wo es übergeht in den Wirtschaftsprozess, wo es produktiv wird, auch besteuert wird. Gerade an dem Steuerbeispiel sieht man, wie ein Umlernen und Umdenken notwendig ist. Der Glaube, dass es auf eine Einnahmesteuer vorzugsweise ankomme, ist eine Begleiterscheinung jenes Geldsystems, das in der modernen Zivilisation seit der Renaissance und Reformation heraufgekommen ist. Wenn man das Wirtschaftsleben auf seine eigene wirklich wirtschaftet, was darin steckt im Produktionsprozess, die Mittel zur Arbeit desjenigen hergibt, was der Gemeinschaft notwendig ist, dann wird es sich handeln um eine Ausgabensteuer, niemals um eine Einkommenssteuer. Sehen Sie, man muss, wie ich schon gestern sagte, umlernen und umdenken. Ich konnte Ihnen bisher in diesen beiden Vorträgen nur skizzenhaft einiges andeuten. In den vier folgenden soll vieles davon ausgeführt werden. Wer heute solche Dinge ausspricht, der weiß ganz gut, dass er Anstoß erregen muss nach links und nach rechts, dass ihm zunächst kaum irgendjemand Recht geben wird, denn alle diese Angelegenheiten sind untergetaucht in die Sphäre der Parteimeinung, aber nicht früher. Ist ein Halt zu erhoffen, bevor diese Angelegenheiten nicht wieder aufsteigen aus dem Gebiete, wo die Leidenschaften der Parteien wüten, in das Gebiet des sachlichen, des wirklich dem Leben entnommenen Denkens. Und das möchte man so gern, dass die Menschen, indem sie der Dreigliederung des sozialen Organismus entgegentreten, nicht urteilen nach Parteischablonen, nach Parteiprinzipien, sondern dass sie zu Hilfe nehmen zu ihren Urteilen den Wirklichkeitsinstinkt. Parteimeinungen und Parteiprinzipien haben die Menschen vielfach abgebracht von diesem Wirklichkeitsinstinkt. Daher erlebt man es immer wieder und wiederum, dass gerade diejenigen, die heute mehr oder weniger auf den bloßen Konsum angewiesen sind, im Grunde genommen recht leicht aus ihren Instinkten heraus verstehen, was eine solche Wirklichkeitsidee wie die von der Dreigliederung des sozialen Organismus eigentlich will. Dann aber kommen die Führer, insbesondere der sozialistischen Massen. Und da darf es heute nicht verhehlt werden, dass diese Führer der sozialistischen Massen durchaus nicht geneigt sind, auf das Gebiet der Wirklichkeit einzugehen. Und eines ist heute leider zu bemerken, und das gehört auch, insbesondere auf dem Wirtschaftsgebiet, zu den drängenden Dingen der sozialen Frage. Wir haben es erlebt, indem wir gearbeitet haben für die Dreigliederung, wie zu den Massen gesprochen worden ist, und wie die Massen aus ihrem Wirklichkeitsinstinkt heraus gut verstanden haben, was gesprochen worden ist, dann sind die Führer gekommen und haben erklärt, das ist utopistisch, in Wahrheit stimmte es nur nicht mit dem, was sie seit Jahrzehnten gewohnt sind, in ihren Köpfen zu tragen und herumzuwirbeln, und dann sagen sie ihren getreuen Anhängern, das sei utopistisch, das sei keine Wirklichkeit. Und leider hat sich in der Gegenwart zu stark ein blinder Glaube herausgebildet, eine blinde Anhängerschaft, ein furchtbares Autoritätsgefühl auf diesem Gebiete. Und man muss sagen, was einmal aufgebracht worden ist an Autoritätsgefühl, sagen wir, gegenüber den Bischöfen und Erzbischöfen der katholischen Kirche. Das ist ein kleines gegenüber dem starken Autoritätsgefühl der modernen Arbeitermassen gegenüber ihren Führern. Daher haben es diese Führer verhältnismäßig leicht, mit dem, was sie wollen, durchzudringen. Was aber gefordert wird, ist, darauf hinzuweisen, vor allen Dingen, was ehrlich ist auf diesem Gebiete, nicht was für die Partische Krone spricht. Wenn es mir gelingen sollte, gerade in diesen Vorträgen zu zeigen, dass dasjenige, was durch die Dreigliederung angestrebt wird, wirklich ehrlich gemeint ist für das Gesamtwohl der ganzen Menschheit, ohne Unterschied von Klasse, Stand und so weiter, dann wird im Wesentlichen erreicht sein, was durch solche Vorträge nur angestrebt werden kann. Fragenbeantwortung nach dem zweiten Vortrag an Maschinentechniker bringt einen im heutigen System oft anzutreffenden Missstand zur Sprache, dass mehrere Fabriken Kapital in gleichartigen Maschinen investieren, die überall nur teilweise ausgenutzt werden. Er fragt, ob nicht in einer assoziativ geführten Wirtschaft diese Kapitalverschwendung beseitigt werden könnte. Dr. Steiner: Ich darf vielleicht gleich darauf sagen, was der Herr eben gesagt hat, bestätigt durchaus das Assoziationsprinzip, wenn gearbeitet wird in vollständig rein individueller Weise, ohne dass sich die Produzenten assoziieren, also zusammenarbeiten, so wird natürlich eintreten, was Sie vorausgesetzt haben, dass eine Maschine nur teilweise ausgenutzt wird. Die vollständige Ausnutzung aber, die kann nur bewirkt werden dadurch, dass sich wirklich die Betreffenden assoziieren. Also es liegt durchaus in der Linie desjenigen, was mit dem Assoziationsprinzip gemeint ist, was sie sagen. Es wird gefragt, wie es im Osten Europas unter den damaligen Umständen anders hätte angefasst werden können. Und ob nicht gegenüber dem Zarismus die Verhältnisse verheißungsvoller geworden seien. Dr. Steiner: Nicht wahr? Es gibt heute in wirklich gar nicht so engen Kreisen, das muss gesagt werden, ohne dass man weder mit Furcht noch mit Hoffnung bei den Meinungen dieser Kreise steht, die Meinung, was im Osten geschieht, sei etwas Furchtbares. Es gibt auch wiederum Kreise, welche darinnen etwas Zukunftsverheißendes sehen. Gewöhnlich wird von denjenigen, die mit mehr oder weniger Recht die Verhältnisse im Osten verurteilen, dann das eine oder das andere Furchtbare, was geschieht, vorgebracht, es werden die Zustände geschildert, und von manchem, was da geschildert wird, kann es ja schon den Menschen recht gruselig werden. Das ist klar, diejenigen, die dann solche Dinge zurechtrücken wollen, die mehr Anhänger dessen sind, was da gemacht wird. Ja, Die wollen dann die furchtbaren Verhältnisse etwas beschönigen oder hinwegleugnen und dergleichen. Ja, aber sehen Sie, damit kommt man wirklich nicht weiter. Aus einzelnen Symptomen lassen sich diese Dinge tatsächlich nicht beurteilen. Es mögen noch so viele Journalisten nach dem Osten reisen und die Dinge, die sie da bemerken, beschreiben, aus solchen Beschreibungen wird niemand ein Urteil sich bilden dürfen, aus dem einfachen Grunde, weil ja heute auch noch kein Mensch beurteilen kann, was zum Beispiel von den Schrecknissen des europäischen Ostens, die ja wahrhaftig nicht kleine sind, zu schreiben ist auf das Konto der gegenwärtigen Herrscher und was zu schreiben ist auf das Konto der Nachwirkungen des furchtbaren Krieges. Diese Dinge gehen durcheinander. Die Nachwirkungen des Krieges und dasjenige, was aus den gegenwärtigen Verhältnissen sich heraus entwickelt, was man so unmittelbar sieht und was zu Unterhaltungen, aber zur Beurteilung der Lage gibt es keinen Anhalt. Da muss man schon fähig sein, einzugehen auf die Intentionen, aus denen heraus das geschieht, was eben im Osten zur Einleitung einer sozialen Menschenzukunft getan wird. Nun fragt der Herr, ob ich glaube, dass etwas anderes hätte getan werden können, oder ob die gegenwärtigen Verhältnisse nicht doch verheißungsvoller seien als die vorhergehenden. Nun weiß ich sehr gut, wie wenig verheißungsvoll die vorhergehenden zaristischen Verhältnisse waren, dass sie sehr vielen Leuten gefallen. Das rührt ja nur davon her, dass sich diese Leute nicht wirklich einen Untergrund für ein wahres Urteil zustande gebracht haben und gar nicht den Willen dazu hatten, ihn zustande zu bringen. Wer alles, was der Zarismus verbrochen hat, namentlich was er in der allerneuesten Zeit verbrochen hat, wirklich ins Auge fasst, der kann unter Umständen schon zu der Frage kommen, was ist besser, das damalige oder das heutige? Minus aber darum kann es sich auch wiederum nicht handeln, sondern es kann sich nur darum handeln, ist dasjenige, was da heute eingetreten ist, im Prinzip, im Wesen etwas, was die alten Zustände wirklich verbessert hat. Da muss man in der Lage sein, einzugehen auf die Intentionen, und man muss sich auf einem solchen Gebiete ein unbefangenes Urteil wahren. Solch ein unbefangenes Urteil können Sie zum Beispiel gewinnen, wenn Sie eingehen auf Intentionen wie die des Lenin. Lesen Sie so etwas wie Staat und Revolution von Lenin. Da finden Sie aus Vorkriegszeiten heraus. Das Buch ist ja schon vorher geschrieben gewesen, die Intentionen Lenins. Man darf sagen, Lenin hat in einem gewissen Sinne sogar recht, wenn er abkanzelt alle die halben oder Viertels oder Dreiviertels Marxisten und sich schließlich für den einzig wirklichen, wirklich konsequenten Marxisten hält. Es müssten die Menschen in der Zukunft in der sozialen Ordnung so gestellt sein, dass jeder darin leben kann nach seinen Fähigkeiten und seinen Bedürfnissen. Das müsste erst ein weiterer Zustand werden, der sich aus dem ungerechten, unmöglichen Zustand ergeben könnte. Nun findet sich bei Lenin eine höchst interessante Auseinandersetzung, die darauf hinausläuft, dass er sie nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen in der sozialen Ordnung leben, sondern das kann man erst machen, wenn andere Menschen da sein werden. Eine ganz andere Menschenrasse. Diese ganz andere Menschenrasse muss erst geschaffen werden. Ja, sehen Sie, da haben Sie das Hineinsegeln in die alleräußerste Unwirklichkeit und das Rechnen mit etwas, das ja gar nicht zu erhoffen ist. Denn durch die Zustände, die von Lenin herbeigeführt werden, wird ganz gewiss diese neue Menschensorte nicht gezüchtet, die dann die gerechten sozialen Zustände herbeiführt. Auf so brüchigem Grunde stehen die Intentionen zu dem, was vorgeht. Und da mag man über die Einzelheiten sich entsetzen oder sie notwendig finden, sie loben oder tadeln. Darauf kommt es nicht an, sondern darauf kommt es an, dass man einsieht. Da wird mit unwirklichen Gedanken gerechnet. Und deshalb ist dasjenige, was so verwirklicht wird, nichts anderes als Raubbau an der Vergangenheit. Mir trat das, wie einem an Symptomen manchmal die wichtigsten Dinge entgegentreten, vor einigen Monaten besonders schön in Basel entgegen, wo ich vor einer Versammlung auch über den Gegenstand, über den ich jetzt zu Ihnen spreche, gesprochen habe. Da stand ein Herr auf, der sagte, ja, das ist ja alles ganz schön und wäre auch sogar schön, wenn es verwirklicht würde. Aber das kann nicht früher verwirklicht werden, als bis Lenin Weltherrscher wird, komme ich. Musste dazu mal antworten. Wenn irgendetwas sozialisiert werden soll, so handelt es sich doch darum, dass vor allen Dingen die Herrschaftsverhältnisse sozialisiert werden. Aber dieser Sozialist, der ein Anhänger des Lenin war, der will Lenin zum Weltherrscher machen, zum Weltkaiser oder zum Weltpapst wirtschaftlicher Sorte. Da werden die Herrschaftsverhältnisse nicht sozialisiert, auch nicht demokratisiert, sondern da werden sie monarchisiert, tyrannisiert. Da wird eine Autokratie geschaffen. Wer so etwas behauptet, versteht noch nicht einmal, wie man anfangen muss damit, vor allem die Herrschaftsverhältnisse zu sozialisieren. So stellt sich für den, der genauer zusieht, für die Wirklichkeitsstruktur des heutigen Ostens etwas sehr Merkwürdiges heraus. Es glauben diejenigen, die Bekenner der Intentionen des heutigen Ostens sind, dass damit etwas erzielt werde. Nein, was da gewollt wird, das ist in seinem Wesen nicht in Opposition gegen den Zarismus. Das ist nur das ganze Wesen des Zarismus für eine andere Klasse weiter ausgebaut. In schlimmerer Weise der Zarismus fortgesetzt als er war, wie überhaupt diejenigen, die auf dem linkesten Flügel der radikalen Parteien stehen, heute schon gar nicht mehr damit zurückhalten, dass sie nicht Fortschrittsmenschen sind, sondern noch viel ärgere Reaktionäre als diejenigen waren, die früher Reaktionen getragen haben. Indem gefordert wird die Diktatur einer Klasse, würde ja aus dieser Klasse nichts anderes herauskommen als die Tyrannis Einzelner, ich will nicht einmal sagen, Erwählter. Es würden ganz gewiss nicht die Erwählten sein, sondern diejenigen, die den anderen Sand in die Augen streuen. Es würde die Tyrannis derjenigen aus den einzelnen Klassen herauskommen, die den anderen Sand in die Augen streuen. Es würde nur eine Umkugelung der Menschheit stattfinden. Aber die Verhältnisse, sie würden sich ganz gewiss nicht verbessern, sondern im Wesentlichen eher verschlechtern. Also es handelt sich da darum, dass man wirklich auf das Prinzip sieht, dass man aus der Wirklichkeit herausdenkt, nicht aus vorgefassten grauen Theorien herausdenkt. Sehen Sie, manchmal haben diejenigen, die gesund aus der Wirklichkeit herausdenken, von einzelnen Erscheinungen her schon ein sehr gesundes Urteil. Ich habe Ihnen heute ausgeführt, dass die Geldherrschaft eigentlich verwirrend wirkt über die wirklichen sozialen Zustände. Das muss man nur durchschauen. Sie wirkt tatsächlich so, dass das Geld Machtverhältnisse, tyrannisierte Verhältnis bewirkt, dass an die Stelle alter Eroberermächte und dergleichen einfach Geldmacht tritt. In Europa durchschaut man solche Dinge noch wenig. Ein amerikanisches Sprichwort gibt es, das sagt ungefähr, reich geworden durch bloße Kapitalwirtschaft bedeutet, nach drei Generationen wiederum in Hemdsärmeln herumgehen. Minus da wird das Imaginäre der Kapitalwirtschaft ganz deutlich hingestellt, dieses sich auflösen, dieses Imaginäre. Man kann Milliardär werden und nach drei Generationen gehen. Die Nachkommen selbstverständlich in Hemdsärmeln herum. Weil das Geld der Herrscher wird über den Menschen. Und nun handelt es sich für diejenigen, die nach den Intentionen des Lenin arbeiten, durchaus nichts darum, neue Prinzipien zu finden, wirklich zu erforschen aus den Lebensbedingungen der Menschheit heraus, wie die soziale Struktur sein soll, sondern es handelt sich für sie darum, was sie über den Kapitalismus gelernt haben, auf einen Großkapitalisten, den sie rekrutieren aus dem ihnen zur Verfügung stehenden Gebiete, zu übertragen, was in der kapitalistischen Herrschaft gewirkt hat. Das wird's dann durch Spionenwirtschaft, durch Protektionswirtschaft und alles mögliche andere weiterwirken. Früher hat man gesagt, Thron und Altar, da im Osten sagt man, Kontor und Maschine. Aber der Aberglaube ist ein gleich großer. Es handelt sich eben heute darum, nicht mit den alten Begriffen. Nur durch eine andere Menschenklasse, neue Zustände herbeiführen zu wollen, sondern es handelt sich heute darum, sich zu scharen um wirklich neue Prinzipien, um eine wirklich neue Einsicht. Schließlich geht das hervor auch aus der Wirklichkeit der Entwicklung. Nehmen Sie wiederum Amerika, da haben Sie heute eine republikanische und eine demokratische Partei. Wenn man diese Parteien heute studieren und gar nichts wissen würde von der Geschichte, so würde man nicht einsehen, warum sich diese Parteien so nennen, denn die republikanische Partei ist nicht republikanisch und die demokratische Partei ist nicht demokratisch, sondern es sind Vertretungen von Cliquen, die jede ihr Besonderes Cliquen-Interesse vertritt. Die Parteibenennungen sind geblieben als Reste aus früheren Zeiten. Was mit diesen Parteibenennungen gemeint ist, hat längst seine Bedeutung verloren. Die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Heute handelt es sich durchaus nicht darum, sich durch irgendwelche Parteischablonen blenden zu lassen, sondern in die Wirklichkeit praktisch hineinzuschauen. Das ist es. Und wer in die Wirklichkeit des Ostens praktisch hineinschaut, der sagt sich dann das Folgende. Ich darf vielleicht dabei eine kleine Geschichte erzählen. Es ist ja wichtig, dass solche Dinge zur Symptomatologie der Zeit nicht ganz verschwiegen werden. Als ich im Januar 1918 aus der Schweiz wiederum nach Berlin kam, da sprach ich mit einem Manne, der in den Ereignissen sehr tief drinnen stand, sehr in sie verstrickt war, und der längst meine Ideen kannte, dass nun ein Mittel und gefasst werden müsse. Ich habe sie dazu mal ausgearbeitet gehabt und nach der damaligen Zeitlage den Menschen, die hätten daran arbeiten können, vorgelegt. Der Mann hat das auch gewusst. Es schien ihm sehr plausibel, dass es sich darum hätte handeln können, auf geistigen Wege aus der Misere herauszukommen. Darüber war dazu mal gesprochen gewesen bereits seit längerer Zeit. Ich kam, wie gesagt, erinnern Sie sich an das, was dazu mal im Januar 1918 war, nach Berlin. Der Mann, er war Militär, ein höherer Militär, sagte, als ich ihm sprach von der unglückseligen, der unmöglichen Idee, noch einmal diese schreckliche Frühjahrsoffensive vom Jahre 1918 zu beginnen, anstatt einer geistigen Aktion minus. Er sagte, was wollen Sie denn, hat nicht der Kühlmann die Dreigliederung in der Tasche gehabt, minus er hatte sie in der Tasche, und dennoch hat er Brest, Litovsk gemacht. Es mag Ihnen heute ausschauen wie die Mitteilungen irgendeines Phantasten, ich weiß aber, dass diese Phantasterei tief in der Wirklichkeit wurzelt. Ich weiß, dass im russischen Volk gerade die Elemente drinnen liegen, um zuallererst, wenn man sie in der richtigen Weise mitteilt, die Idee von der Dreigliederung zu fassen. Das hätte treten müssen als eine geistige Aktion an die Stelle der unmöglichen Aktion von Brest, Litovsk. Da hätte es eine Kommunion geben können zwischen Mitteleuropa und dem Osten Europas, die eine geistige Aktion gewesen wäre, ein Zu-sich-Kommen. Das wäre etwas ganz anderes gewesen. Was war es aber, das den Leninismus nach Russland gebracht hat? Ich erinnere nur daran, dass Lenin im plombierten Wagen durch Deutschland nach Russland geführt worden ist. Der Leninismus ist ein Import. Will man vom deutschen Militarismus sprechen, so muss man davon sprechen, dass der Leninismus ein Import gewesen ist. Wohl aber kann man die Meinung haben, dass eine geistige Aktion etwas ganz anderes hätte bewirken können als die Tatsache, dass diese geistige Aktion ausgeblieben ist und an ihre Stelle, anstelle dessen, was aus dem russischen Volk herausspielt, eine abstrakte, allgemeine, marxistische Phrase über Verwirklichung von sozialen Zuständen gesetzt wurde, die, wenn sie überhaupt verwirklicht werden könnte, ebenso gut wie man sie auf Russland hinaufstrippt, auf Brasilien, Argentinien, irgendwo anders, ganz ohne Kenntnis der Volkszusammenhänge, Mehl. Nicht willen auch auf den Mond hinaufgestülpt werden könnte. Dieser Aberglaube, dass alles auf jedes draufgestülpt werden kann, das ist das große Unglück des Ostens, das ist es, was dort die Tyrannis einer Idee begründet, die furchtbar in ihren Ergebnissen sein wird, weil sie mit dem vergangenen Raubbau treibt, wenn sie noch so sehr ein Schlechtes ablöst, worin sie produktiv ist. Das sind nur die Überreste, die Überbleibsel des Alten. Wenn sie aber selbst produktiv sein soll, wird sie in die Nullität gesetzt sein. Diese Dinge heute nicht unbefangen zu beurteilen, das ist ein soziales Versäumnis. Denn heute liegen die Dinge in Wahrheit außerordentlich ernst. Daher kann man nicht aus irgendeiner Parteimeinung heraus solche wichtigen Dinge beurteilen, sondern man muss sie beurteilen aus dem ganzen Umfang der Wirklichkeit selber. Da muss man fragen, was hätte herausgestaltet werden müssen aus den Grundlagen der russischen Sozietät selber. Jedenfalls nicht der Leninismus, der eine Abstraktion ist, und eine solche Abstraktion, die noch dazu sagt, es muss die Menschenrasse erst erzeugt werden. Deshalb ist Lenins Arbeit nicht für die Russen, sondern für Menschen, die er heransüchten will durch unmögliche Zustände, die er erst herbeiführt. Das ist das wirkliche Faktum. Wahrhaftig, nicht liegt dem, was ich sage, irgendeine Sympathie oder Antipathie zugrunde, sondern das Streben nach Einsicht. Es nützt nichts, diese Dinge heute nicht in ihrem vollen, in ihrem umfänglichen Ernste zu betrachten. Eine weitere Frage ist diese: In welchem Zusammenhang steht mit dem heute Gesagten die Szene des Geldschwindels des Mephistopheles im Faust von Goethe? Es ist interessant, dass diese Frage gestellt wird. Denn man kann darauf antworten, wie tief eigentlich der Goetheanismus durch Goethe schon hinein sei in die realen Verhältnisse. Stellen Sie sich einmal die ganze Szene im zweiten Teil des Faust vor Augen, wo Mephistopheles, der Teufel, das Papiergeld erfindet. Wo er den ganzen Geldschwindel vor den Kaiser hinstellt. Sie haben im Grunde genommen eine schöne Imagination. Eine bildhafte Darstellung dessen, was man heute als soziale Wahrheiten aussprechen muss. Das ganze Abheben der Geld. Schöpfung des Geistes, der stets verneint, der nichts Positives schafft, in grandioser dichterischer Gestaltung. Das zeigt nur, wie Goethe dichterisch gestaltete, was er zu seiner Zeit wahrhaft sich nicht in der Wirklichkeit hätte gestalten können. Denn selbst der sehr vorurteilslose Herzog Karl August von Weimar würde wenig haben eingehen können auf das, was Goethe eigentlich gemeint hat mit dieser Schaffung des Geldes als solchem durch den Geist, der stets verneint. Aber Goethe wollte sich doch aussprechen. Und sehen Sie einmal nach, wie viel es in Wilhelm Meisters Wanderjahren von solchen Ideen drinnen ist. Goethe wollte sich aussprechen. Er konnte sich in seiner Zeit nicht anders aussprechen, als er sich ausgesprochen hat. Aber es liegt ungeheuer viel von sozial impulsivem und sozial impulsierender Einsicht gerade in dieser Szene. Man wird überhaupt erst nach und nach erkennen, was es bei Goethe bedeutet, dass er sein ganzes Leben hindurch in Entwicklung begriffen war. Das versteht man in der heutigen Zeit sehr wenig, denn heute, man redet von der Entwicklung in der Naturwissenschaft, aber Entwicklung des Menschen durch das Leben hindurch, wenn man 20 Jahre alt ist, ist man reif, in das Staatsparlament gewählt zu werden, Feuilletons zu schreiben, zu urteilen über alles Mögliche, dass man sich dann noch entwickeln soll. Daran denkt man ja heute, nicht wahr, wenig. Goethe dachte daran, er wusste ganz gut, dass er sich in späteren Jahren seiner Entwicklung Dinge erobert hatte, die er in früheren Jahren nicht hatte. Ja, es gibt einen Achtzeiler, recht nett, aus Goethes Nachlass. Darin hat er sich ausgesprochen über diejenigen Menschen, welche sagten, oh ja, Goethe ist alt geworden. Die Jugendwerke. Dazu mal war nur der erste Teil des Faust gedruckt minus. Die Zeugen von wirklicher künstlerischer Kraft. Aber der alte Goethe, der ist eben alt geworden. Das hat man ja noch nachträglich gesagt. Sehen Sie, der Schwabenwischke, der V. Wische, er hat den zweiten Teil des Faust ein zusammengeschustertes, zusammengeleimtes Machwerk des Alters genannt. Ich habe gar nichts gegen den V. Wische sonst einzuwenden und schätze ihn sehr, aber ein Philister, der nicht verstehen konnte, was Goethe sich durch seine Entwicklung errungen hat, war der V. Wische durchaus, voll philiströsen Geistes. Goethe selbst hat einen Achtzeiler hinterlassen, der für die Zeitgenossen und auch sonst noch gilt. Da steht, da loben sie den Faust. Minus er meint den ersten Teil des Faust. Der zweite Teil war noch nicht gedruckt. Er war ein Werk der reifen Entwicklung und was noch sonst in meinen Schriften braust zu ihren Gunsten. Das alte Mick und Mack, das freut sie sehr. Es meint das Lumpenpack. Mein Vers nicht mehr. Sehen Sie, Goethe war sich dessen schon bewusst, dass er etwas erreicht hat, was er eben nur der Entwicklung des höheren Alters verdanken konnte. Und so ist das, was er hineingeheimnisst hat in den zweiten Teil des Faust, wirklich recht künstlerisch, und es zeigt sich erst, wie künstlerisch es auch in der Gestaltungskraft ist, wenn man es eurythmisch darstellt, wie wir demnächst die Szene aus dem zweiten Teil des Faust über die Sorge darstellen wollen. Aber die Menschen sind ja nicht gerade auf die Entwicklung aufmerksam. Sie denken, eine entwickelte Weltanschauung zu treffen damit, dass sie auf das abstrakte Gefühl hinweisen und sagen, beim jungen Goethe stehe ja schon alles, Name ist Schall und Rauch, Gefühl ist alles, wer darf ihn nennen und wer bekennen, den Allerhalter, Allumfa, und so weiter. Das soll größer sein als jede entwickelte Weltanschauung. Sogar Philosophen zitieren das, vergessen ganz, dass Goethe es dem Faust in den Mund gelegt hat, wo Faust ein 16-jähriges Backfischchen katechisiert. Also die 16-jährige Backfischlehre, die soll angeführt werden gegen die entwickelte Weltanschauung. In vielen Dingen muss eben heute durchaus umgelernt werden. Und der Goetheanismus ist schon etwas, an dem sich umlernen lässt. Und ebenso wie diese Szene mit dem Geldschwindel, so könnte manches andere gerade aus dem zweiten Teil des Faust, aus Wilhelm Meisters Wanderjahren, aus manchem anderen angeführt werden, das zeigen könnte, was menschliche Entwicklung ist, wie man sich anlehnen kann an diesen Goethe. Nun bin ich noch gefragt worden, wovon soll der Arbeitslohn bezahlt werden? Wenn nicht durch den Erlös der Ware, über den Arbeitslohn zu denken, es ist ja die Zeit so vorgeschritten, dass ich nur kurz darauf eingehen kann, ist eigentlich recht interessant. Es ist merkwürdig, wie nach und nach einzig und allein das Wirtschaftsleben so stark hypnotisierend gewirkt hat, dass in der Zeit, in der die Menschheit begann, sich der großen Täuschung hinzugeben, Das sozialistische Programm, eine vollständige Umgestaltung, erfuhr gerade mit Bezug auf solche Dinge. Es gehört zum interessantesten Studium der modernen Arbeiterbewegung, kennenzulernen die drei Programme, das Eisenacher-Programm, das Gothaer, das Erfurter-Programm. Nimmt man die Programme bis zum Erfurter, das im Jahre 1891 gefasst worden ist, so findet man überall, da ist noch ein Bewusstsein davon vorhanden, dass aus gewissen Rechts- und Staats- und politischen Anschauungen herausgearbeitet werden soll. Daher findet man als die zwei Hauptforderungen der älteren Programme die Abschaffung des Lohnes und die Herstellung gleicher politischer Rechte. Das Erfurter Programm aber ist ganz ein bloßes Wirtschaftsprogramm, aber ein politisierendes, wie ich heute dargestellt habe. Da werden als die Hauptforderungen aufgestellt: Überführung der Produktionsmittel in die Gemeinverwaltung, in das Gemeineigentum und Produktion durch die Gemeinschaft, rein wirtschaftlich. Aber politisch gedacht, wird das Programm festgelegt. Man denkt zu stark im Sinne der heutigen Gesellschaftsordnung, der heutigen sozialen Ordnung, dass man in weitesten Kreisen überhaupt gar nicht gewahr wird, wie der Lohn als solcher ja in Wirklichkeit eine soziale Unwahrheit ist. In Wirklichkeit besteht das Verhältnis so, dass der sogenannte Lohnarbeiter zusammenarbeitet mit dem Leiter der Unternehmung. Und was stattfindet, ist in Wirklichkeit eine Auseinandersetzung, die nur kaschiert wird durch allerlei täuschende Verhältnisse, durch Machtverhältnisse meistens und so weiter. Über die Verteilung des Erlöses, wenn man paradox sprechen wollte, so könnte man sagen, Lohn gibt es ja gar nicht, sondern Verteilung des Erlöses gibt es, heute schon, nur dass in der Regel derjenige heute, der wirtschaftlich Schwache ist, sich bei der Teilung übers Ohr gehauen findet. Das ist das Ganze. Es handelt sich darum, hier nicht etwas, was nur auf einem sozialen Irrtum beruht, auf die Wirklichkeit zu übertragen. In dem Augenblick, wo die soziale Struktur so ist, wie ich sie dargestellt habe in meinem Buch, die Kernpunkte der sozialen Frage, wird es durchsichtig sein, wie ein Zusammenarbeiten besteht zwischen dem sogenannten Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie diese Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufhören, und wie ein Verteilungsverhältnis besteht, dann hat das Lohnverhältnis überhaupt vollständig seine Bedeutung verloren. Dann aber darf nicht mehr daran gedacht werden, die Arbeit als solche zu bezahlen. Das ist natürlich der andere Pol. Die Arbeit wird einem Rechtsverhältnis, ich werde morgen davon noch sprechen, unterstellt. Die Arbeit wird nach Maß und Art bestimmt im demokratischen Zusammenleben, im Rechtsstaat. Die Arbeit wird so, wie die Naturkräfte, zur Grundlage der wirtschaftlichen Ordnung. Und das, was produziert wird, wird nicht als Maßstab für irgendeine Entlöhnung da sein. Was da sein wird auf dem Wirtschaftsboden, wird lediglich die Bewertung der Leistung sein. Da handelt es sich darum, kennenzulernen das Fundament, gewissermaßen die Urzelle des Wirtschaftslebens. Diese Urzelle, ich habe sie öfter so ausgesprochen, dass ich sagte, im Wesentlichen müssen die Einrichtungen, die ich heute geschildert habe, darauf hinauslaufen, dass durch die lebendige Wirksamkeit der Assoziationen ein jeder Mensch als Gleichwertiges für das, was er erzeugt, das bekommt, was ihn in den Stand setzt, seine Bedürfnisse so lange zu befriedigen, bis er ein gleiches Produkt wieder erzeugt haben wird. Einfach gesprochen, erzeuge ich ein paar Stiefel, so müssen durch die Einrichtungen, die ich heute geschildert habe, diese Stiefel so viel wert sein, muss ich so viel dafür bekommen, als ich brauche, bis ich wieder ein paar Stiefel angefertigt habe. Also es kann sich gar nicht handeln um irgendwelche Bestimmung des Lohnes für Arbeit, sondern um die Bestimmung der gegenseitigen Preise. Eingerechnet muss natürlich sein alles, was Invaliden minus Kranken und so weiter Unterstützung ist, für Kindererziehung und so weiter. Darüber soll noch gesprochen werden. Es handelt sich darum, dass eine solche soziale Struktur geschaffen werde, wodurch wirklich die Leistung in den Vordergrund geschoben wird, die Arbeit aber bloß auf ein Rechtsverhältnis begründet werden kann. Denn die kann nicht anders geregelt werden, als dass der eine für den anderen arbeitet. Das aber muss auf dem Rechtsboden geregelt werden. Wie der eine für den anderen arbeitet, das darf nicht auf dem Marktboden der wirtschaftlichen Verhältnisse stehen. Sie werden ja morgen sehen, dass diese Dinge durchaus auch auf realer, wirklicher Grundlage stehen. Dann werde ich noch gefragt, wie sollen die Ausgaben erfasst werden? Ja, das ist sehr leicht, die Ausgaben zu erfassen. Man kann sie nicht verbergen. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas überführe in den sozialen Prozess, kann es selbstverständlich erfasst werden. Gerade so wie ein Brief erfasst wird, den mir die Post befördert, die es auch nicht außer Acht lassen wird, dafür die Postmarke mehr abzufordern und so weiter. Diese einzelnen, speziellen Einrichtungen, wer nur darüber nachdenkt, der wird sie nicht allzu schwierig finden. Nur noch, wie verhalten sich die landwirtschaftlichen Kreditverhältnisse? Es würde heute zu spät werden, um auf diese Dinge einzugehen. Ich werde im Lauf der nächsten Vorträge gerade auf die Landwirtschaft